das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend auch von mir.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, heißt es ja bekanntlich. Doch wenn der Dritte die Verantwortung für das große Ganze trägt, dann hat er früher oder später auch nicht mehr viel zu lachen, wenn der Streit nicht irgendwann aufhört. Wegen der vielen Baustellen seiner Regierungskoalition. Höchste Zeit also für Bundeskanzler Olaf Scholz einzugreifen und vor allem für einen versöhnlicheren Ton zwischen seinen Ampelpartnern Grüne und FDP zu sorgen. Gerade zwischen den beiden hatte es zuletzt ja gewaltig gekracht. Ob der Koalitionsgipfel im Kanzleramt heute Abend da was kitten konnte, Nicole Konert.
Wo ist dieser Klimakanzler? Wo?
Der Protest der Klimademonstranten ist lautstark am Abend vor dem Kanzleramt. Die Verzögerung bei so manchen Klimavorhaben, der Streit um die Verbrennermotoren sorgen für Unmut. Die FDP wird als Blockierer des Klimaschutzes kritisiert.
Ganz Europa hasst die FDP.
Auch alles zu langsam. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr positiven Spirit in der Regierung sehen, damit es ja echt immer schneller vorangeht.
Den positiven Spirit wollen die Ampelparteien im Koalitionsausschuss wiederfinden. Bei vielen Themen auf einen gemeinsamen Nenner kommen, die vielen Streitereien beilegen. Im Vorfeld daher eher bescheidene Worte.
Was erwarten Sie denn?
Gutes Essen.
Guten Kaffee.
Eine gute Sitzung.
Zentrales Thema des Treffens, wo soll schneller investiert werden? In Autobahnen oder auch in den Schienenverkehr? Dafür wichtig das Planungsbeschleunigungsverfahren. Ein wochenlanger Konflikt zwischen den Grünen und der FDP. Das am Ende auch ein Aufeinanderprallen zweier Parteiprogramme bedeutet. Denn mehr neue Autobahnen sind so manchem Grünwähler schwer zu vermitteln. Die Opposition schaut genervt zu und fragt sich, warum der Kanzler nicht schon lange ein Machtwort in den vielen Streitigkeiten gesprochen hat.
Der Bundeskanzler müsste mal dafür sorgen, dass vor allen Dingen seine wichtigsten Bundesminister nicht ständig auf offener Bühne streiten. Das erleben wir ja jetzt schon zum zweiten, dritten Mal. Also Führung besteht für mich nicht darin, zuzuschauen, wie andere streiten. Vor allen Dingen, wenn es die eigene Regierung ist.
Einig ist man sich beim Ausbau erneuerbarer Energien. Zum Beispiel sollen mehr Windräder gebaut werden, 4 bis 5 am Tag, so die Idee. Der Weg dorthin noch kompliziert. Angenähert hat man sich etwas im Streit um den Austausch von alten Öl- und Gasheizungen. Keiner solle damit überfordert werden, heißt das im Vorfeld des Koalitionsausschusses. Über Ausnahmeregelungen und auch den Schutz von Mietern werde auf Fachebene noch diskutiert.
Natürlich kann heute der Koalitionsausschuss wichtige Pflöcke setzen, das ist auch richtig. Aber natürlich ist dann die Regierung in der Lage, erstmal einen Gesetzentwurf zu machen und der geht dann in den Deutschen Bundestag.
Die Themen gehen am Abend aber nicht aus. Am Rande wird auch über den Haushalt, die Situation der Banken und das Thema Migration gesprochen.
Und Nicole Konert steht für uns vor dem Kanzleramt in Berlin, wo, wir sehen die Lichter in den Fenstern hinter ihr noch hell erleuchtet, die Koalitionäre zur Stunde noch tagen. Nicole, gibt es denn schon irgendwelche Signale der Versöhnung aus der Runde?
Naja, noch sitzen sie hier und es ist auch noch völlig unklar, wie lange sie hier noch sitzen werden, weil die Themen sind wirklich viele und sie haben viel zu besprechen und viele Streitigkeiten auszuräumen. Klar ist, heute wird es gar kein Statement mehr geben, weil man möchte diese Bilder vermeiden der Vergangenheit, also irgendwelche übernächtigen Minister, die dann spät in der Nacht vor die Presse tritt und dann noch eine Lösung präsentieren. Also das möchte man vermeiden, wenn es eine Lösung gibt, dann morgen. So hören wir und so werden die heute hier erstmal weiter sitzen und noch viel, viel über Themen sprechen.
Ja, davon liegen ja eine Menge auf dem Tisch auch, etwa wie es weitergehen soll bei der Verkehrswende. Wir haben es gerade auch im Beitrag gesehen, Stichwort Beschleunigung von Planungsverfahren. Liegt da denn schon irgendetwas vor?
Ja, was wir hören, also es könnte einen Kompromiss geben, nämlich dass man jetzt wirklich schaut, wie sehr gibt es Engpässe bei bestimmten Autobahnen und wo kommt man sich da entgegen. Und dann im Gegenzug müsste auch der Verkehrsminister mal schauen, wie er noch mehr die Klimaziele umsetzt. Das könnte also quasi also ein Doppelpaket sein, wie man sich da irgendwie einigt. Das könnte ein Kompromiss sein und das muss man auch eigentlich auch als Kompromiss irgendwann jetzt in den nächsten Tagen auch präsentieren können, weil zu lange gibt es diesen Streit um dieses sogenannte Planungsbeschleunigungsverfahren. Zu lange gibt es diesen Streit zwischen den Grünen und der FDP. Und gerade da möchte man eigentlich sehen, dass es Lösungen gibt. Und das hat man sich eigentlich auch heute für den Koalitionsausschuss vorgenommen.
der hinter dir immer noch tagt. Vielen Dank, wir sind gespannt. Nicole Konert aber soweit nach Berlin. Ja, die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur, also eines der Top-Themen auf diesem Gipfel. Und der Bedarf ist ja auch enorm, auch wenn aus Perspektiven wie dieser hier nicht auf den ersten Blick auffällt, was da genau im Argen liegt. Aber Beton bröckelt, Stahlträger rosten, besonders viele Autobahnbrücken sind komplett marode. Kein Wunder, für den schweren Lastwagenverkehr von heute wurden sie auch gar nicht konzipiert. Der Bundesverkehrsminister, der schätzt, landesweit 4000 Brücken müssen in den kommenden Jahren saniert oder erneuert werden und davon eben viele auf Autobahnen. Das fällt besonders bei der A45 von Dortmund bis in den Großraum Frankfurt am Main ins Gewicht mit ihren vielen Talbrücken auf der sogenannten Sauerlandlinie. Rupert Wiederwald berichtet.
Achtung! 3, 2, 1, Sendung!
Und dann fällt sie, die Talbrücke Eisern, beziehungsweise die Fahrbahn Richtung Süden, so wie geplant nach rechts, damit die neue Fahrbahn gen Norden, die direkt daneben bereits fertig gebaut steht, nicht beschädigt wird. Am Morgen noch kurz Aufregung. Sprengmeister Schneider musste wegen starken Nasenblutens im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt herrscht Erleichterung.
Die Sprengung der Talbrücke Eisern Süd am heutigen Tag ist absolut super gelaufen. Das heißt, die Brücke ist planmäßig ins Fallbett gefallen, genau dahin, wo wir sie haben wollten.
Es ist bereits die 6. Brücke, die er und sein Team hier sprengen. Die A45, sie ist eine der Dauerbaustellen der Republik. In den 1960er Jahren war die A45 die Königin der Autobahn. Jeder eröffnete Abschnitt wurde bejubelt als betongewordenes Wirtschaftswunder. 38 Talbrücken zwischen Hessen und dem Ruhrgebiet galten als technische Meisterleistung. Aber jetzt müssen alle Brücken neu gebaut werden. Zu viel Verkehr und zu wenig Pflege haben ihren Preis.
Wir haben sicherlich noch 15 bis 20 Jahre Arbeit insgesamt an der A45 zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Gambacher Kreuz. Von daher wird es eine Baustelle bleiben.
Wenn denn gebaut wird. Die wenige Kilometer entfernte Rahmedetalbrücke, die gilt seit 2015 als Sanierungsfall. Passiert aber ist nichts. Seit 2021 ist sie und mit ihr ein ganzer Autobahnabschnitt um Lüdenscheid herum gesperrt. Der Verkehr wälzt sich durch die Ortschaften und Unternehmen wie der Metallbauer Otto Fuchs haben Probleme. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pendeln stundenlang, kündigen zum Teil und Zulieferer können die Termine nicht halten. Was bleibt, ist Frust.
Das ärgert mich schon, dass wir so langsam und so träge sind und dass die Urgency, die Not, die wir eigentlich haben, nicht erkannt wird.
Immerhin, auch die Rahmedetalbrücke bekommt im Mai Besuch von Sprengmeister Schneider. Aber Brücken sprengen geht schnell. Neubauen dauert.
Neue Wege werden sich morgen sehr viele Menschen in Deutschland suchen müssen. Nicht, weil die alten gesprengt werden, sondern weil auf den meisten einfach nichts geht. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaften streiken. Züge, Busse, Flugzeuge bleiben stehen. Die Deutsche Bahn wird den gesamten Fernverkehr einstellen. Auch auf den Regionalstrecken wird kaum etwas fahren. Auf den Straßen dafür dürfte es umso voller werden. Der 24-stündige Ausstand beginnt offiziell um Mitternacht. Ausgewirkt hat er sich aber bereits heute. Mira Bartelmann.
So viel Freiraum gibt es hier selten. Fußball statt Fliegen. Eine Schulklasse aus dem süditalienischen Lago Negro vertreibt sich die Zeit im Terminal des Münchner Flughafens. Wir warten auf einen Bus. Der kommt extra aus Italien und bringt uns dann nach Mailand. Und von dort fliegen wir nach Neapel und dann müssen wir nochmal mit dem Bus weiterfahren. Am Vorfeld absoluter Stillstand. Der zweitgrößte deutsche Airport hat den Flugverkehr heute und morgen eingestellt. Der Grund: viele Flughafenmitarbeiter streiken.
Wir fordern in der Tarifrunde 10,5% mehr, mindestens 500 Euro und für die Azubis 200 Euro mehr.
Für die Passagiere heißt das umplanen oder umgeplant werden. Die Lufthansa hat uns Zuggutscheine für Berlin gegeben, aber es ist unmöglich, nach Berlin zu kommen, weil alle Sitzplätze in den Zügen reserviert sind. Die Bahnsteige am Nürnberger Hauptbahnhof, heute gut gefüllt. Bevor die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG morgen ebenfalls in den Streik treten, versuchen viele heute noch an ihr Ziel zu kommen.
Ja, wir wollten eigentlich morgen nach Berlin reisen und müssen jetzt heute fahren.
Auch in der Bonner Taxizentrale herrscht heute schon Hochbetrieb. Pendler wollen sich vor dem Superstreiktag absichern, vorsichtshalber ein Taxi reservieren.
Am besten wäre es Urlaub nehmen, einen Tag, vielleicht verlängert das Wochenende feiern, dann wäre das auch nicht schlecht und dann muss man sich das Ganze nicht antun.
Um irgendwie ans Ziel zu kommen, werden viele Berufstätige morgen wohl besonders früh losfahren. Denn wer wie zur Arbeit kommt, liegt in der Verantwortung der Arbeitnehmer. Lange Staus sind programmiert, zumal Tunnel gesperrt werden könnten, wenn die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien die Arbeit ebenfalls niederlegen. Und auch vor dem Hamburger Hafen werden sich Staus bilden. Denn Verdi hat Schleusenmitarbeiter, Schiffsführer und Lotsen aufgefordert, zu streiken.
Das bedeutet eben, dass wir mit massiven Einschränkungen im Schiffsverkehr im Hamburger Hafen rechnen müssen.
Die gute Laune lassen sich die Teilnehmer der Klassenfahrt aus Süditalien heute jedenfalls nicht verderben. Wir wären jetzt lieber zu Hause, aber wir warten. Wir wissen ja, wenn gestreikt wird, kann so etwas passieren. Und die Kinder sind froh, dass sie morgen nicht in die Schule müssen. Des einen Freud, des anderen Leid. Deutschland wird morgen in weiten Teilen lahmgelegt. Ein Warnstreik von ungewohnter Dimension.
Er kann sie an den unterschiedlichsten Orten aufstellen lassen. Schließlich ist es ja auch der strategische Sinn des russischen Iskander-Raketensystems, das auch für den Einsatz von sogenannten taktischen Atom-Kurzstreckenraketen entwickelt worden ist. Aber dass Russlands Präsident Wladimir Putin sie jetzt auch im benachbarten Belarus stationieren will, darauf reagierten die Ukraine und einige ihrer westlichen Verbündeten mit Entsetzen und Empörung. Aber möglicherweise war das auch genau die Provokation, auf die Putin mit seiner Ankündigung aus war. Ina Ruck.
Moskau, Kreml, Putin heißt die Sendung. Jeden Sonntag dreht sich alles um den Präsidenten. Bereits gestern hatte Putin dem Moderator der Sendung seine Atomwaffenpläne verkündet. Heute wird das Interview noch einmal in aller Ausführlichkeit gezeigt. Russland bereite alles vor für eine Verlegung taktischer Atomwaffen auf das Gebiet von Belarus. Wir haben unseren belarussischen Kollegen bereits geholfen, 10 Flugzeuge für diesen Waffentyp umzurüsten. Wir haben auch ein Iskander-Raketensystem geschickt. Es kann ebenfalls als Träger dienen. Zum 1. Juli werden wir ein Lager für taktische Atomwaffen fertig gebaut haben, auf dem Gebiet von Belarus. Russische atomar bestückbare Iskander-Systeme stehen auch bei Kaliningrad, direkt an der Grenze zu Polen. Dass taktische Atomwaffen mit kurzer und mittlerer Reichweite auch in Belarus stationiert werden können, vereinbarten die beiden Präsidenten bereits vor einem Jahr. Belarus hatte dazu sogar die Verfassung geändert. Ein Passus zur Atomwaffenfreiheit wurde ersatzlos gestrichen, obwohl das Land sich in internationalen Vereinbarungen verpflichtet hatte, nuklearfrei zu bleiben. Alexander Lukaschenko hat recht, wenn er sagt, wir sind die engsten Verbündeten. Und die Amerikaner stationieren doch bei ihren Partnern auch. Also haben wir das vereinbart. Und wir verletzen nichts. Ich betone, wir verletzen keinerlei internationales Recht über die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen. Die Kontrolle über die Waffen selbst, so Putin, bleibe in Moskau. Putins Ankündigung zu diesem Zeitpunkt diene vor allem einem Zweck, glaubt der unabhängige belarussische Militärexperte Alexander Alesin. Das gehört zum Informationskrieg. Es soll Gesellschaften westlicher Staaten beeinflussen, in gewissem Maße destabilisieren, pazifistische Stimmungen anfachen. Man weiß doch, welch große Bewegung es etwa in den 80ern in Deutschland gegen die Mittelstreckenraketen gab. Es geht um die Angst, bei Atomwaffen die rote Linie zu überschreiten. Mir scheint also, das zielt alles auf politische Veränderungen in westlichen Ländern. Noch einmal Moskau, Kreml, Putin. Im Interview nannte Putin zwar den Zeitplan für die Schulung belarussischer Soldaten und den Bau des Nuklearwaffenlagers. Wann genau die Verlegung der Atomwaffen nach Belarus stattfinden soll, blieb jedoch offen.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Konstantin.
Und die beginnen in Berlin. Dort ist ein Volksentscheid zur vorzeitigen Klimaneutralität der Stadt gescheitert. Der Antrag des Bündnisses Klimaneustart erreichte bei der heutigen Abstimmung nicht die erforderliche Anzahl von Ja-Stimmen. Die Initiatoren hatten erreichen wollen, dass die Stadt bereits 2030 klimaneutral wird, 15 Jahre früher als bislang geplant. In Deutschland ist im vergangenen Jahr die Zahl der Straftaten deutlich gestiegen. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf die polizeiliche Kriminalstatistik berichtet, wurden rund 5,6 Millionen Fälle registriert, rund 11,5% mehr als ein Jahr zuvor. Um mehr als ein Drittel stieg die Zahl tatverdächtiger Schülerinnen und Schüler. In Israel hat Premierminister Netanyahu seinen Verteidigungsminister Gallant entlassen. Dieser hatte gestern die eigene Regierung zu einem vorläufigen Stopp der umstrittenen Justizreform aufgerufen. Als Grund nannte er eine Gefährdung der nationalen Sicherheit, weil zahlreiche Reservisten aus Protest nicht zum Dienst erschienen. Auch heute Abend demonstrierten wieder zehntausende Menschen gegen die Reform, mit der die Befugnisse des höchsten Gerichts beschnitten werden sollen. In Kuba wird heute ein neues Parlament gewählt. 470 Kandidaten bewerben sich auf ebenso viele Plätze in der sogenannten Nationalversammlung. Zugelassen ist nur die Kommunistische Partei. Oppositionskandidaten gibt es nicht. Kritiker der Abstimmung sprechen von einer Farce. Mit einer niedrigen Wahlbeteiligung wird gerechnet. Die Wirtschaft Kubas steckt in einer tiefen Krise. Viele junge Menschen versuchen, das Land zu verlassen. Das deutsche Seenotschiff Louise Michel ist von italienischen Behörden vorübergehend im Hafen der Insel Lampedusa festgesetzt worden. Die Crew hatte in verschiedenen Rettungseinsätzen nacheinander fast 180 Migranten an Land gebracht. Der Küstenwache zufolge hat sie damit gegen ein neues Gesetz verstoßen, wonach gleich nach dem ersten Einsatz der ihr zugewiesene Hafen anzusteuern ist. Mehr als 3000 Menschen versuchten alleine in den vergangenen 2 Tagen Lampedusa zu erreichen.
Und dann interessiert uns zum Schluss der Sendung noch das Wetter. Sven, wie starten wir denn in die neue Woche?
Kalt, das wäre die kurze Zusammenfassung. Denn wir kriegen noch mal eine richtig nördliche Strömung. Also heute ging es los mit der Sommerzeit und morgen geht es dann los mit gefühltem Spätwinterwetter. Aber schon 2 Tage später gehen die Temperaturen wieder rauf. Das heißt, das ist so eine richtige Achterbahnfahrt. Aber wenn es Achterbahnfahrt gibt, gibt es auch oft was Schönes zu gucken. Und das hier, das hat Reinhold Köfer in Hagenau am Bodensee aufgenommen. Und man sieht dieses grünlich-bläuliche Wasser, dann der blaue Himmel, klasse, klare Luft, dann die nächste Schauerwolke. Das ist so ein richtig schönes, wechselhaftes Aprilgeschehen, was man morgen dann auch wieder haben kann, obwohl noch März ist. Es geht auch im März sowas. Und das hier, das ist auf dem Strömungsfilm zu sehen, die nördliche Strömung, auch blau hier mit der kalten Luft. Und dann sieht man aber schon, dass es Richtung Gelb und Orange geht am Folgetag, also schon im Verlauf des Dienstags und zunehmend am Mittwoch. Denn dann setzt sich schon die Westströmung durch. Ist also alles nur ein Intermezzo. Und hier sieht man das nochmal am Trend Düsseldorf. Also morgen richtig kalt, 7 Grad Höchsttemperatur. Und dann schwingen wir uns hier wieder in höhere Gefilde in Richtung 20 Grad auf im weiteren Verlauf. Wettermäßig bedeutet das, dass in der kommenden Nacht diese Front jetzt weiter nach Süden zieht. Da mischt sich dann oberhalb von 600 bis 800 Meter zunehmend Schnee rein. Ansonsten noch ein paar Schneeregenschauer und morgen geht's dann los. Nach kurzer Phase freundlichen Wetters, wechselhaftes Geschehen, Schneeregenschauer, Graubelschauer, kurze Gewitter, das ganze Durcheinander. Später von Westen Beruhigung, Frühtemperaturen. Sie sehen's nur noch im Süden 2 bis 5 Grad. Da kommen die Frühtemperaturen dann auch. Und weiter nach Norden sind es minus 2 bis plus 2 Grad. Also eine richtig kalte Nacht. Morgen der Tag, einstellige Temperaturen, 3 bis 8 Grad. Dazu übrigens immer wieder ziemlich windig, vor allen Dingen in den Schauern. Die Nacht zum Dienstag dann wieder frostig kalt. Der Tag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten, von Westen wärmer. Und dann 19 Grad am Folgetag im Südwesten, Ingo.
Da ist ja einiges los, Sven. Vielen Dank für diese turbulenten Aussichten.
Gerne.
Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten geht es jetzt kulturell weiter.
Ja, und zwar mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.